Eifelmord, der Podcast von Tatjana Eschweiler. Ich zeige dir, dass die Eifel nicht nur schön und idyllisch sein kann, sondern auch hier Kriminalität ein Zuhause findet.
Hallo ihr Lieben, ich bin schon bei der 8. Folge angekommen, beziehungsweise wir zusammen sind jetzt bei der 8. Folge. Es gibt soweit nichts Neues, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ich werde wahrscheinlich zwischendurch pausieren müssen, stumm schalten müssen, damit ich euch nicht voll huste. Aber auch jetzt versuche ich, keine Folge ausfallen zu lassen, denn die Zahlen gehen immer weiter nach oben. Ihr scheint fleißig zu hören, das freut mich sehr. Der letzte Fall scheint für viele neu gewesen zu sein. Das ist auch immer gut, wenn man mal Fälle behandelt, die nicht schon in 5, 6 verschiedenen Podcasts durchgesprochen wurden. Ich meine, man macht immer ein bisschen was anders, aber wenn man den Fall schon kennt, hat man da auch nicht immer Lust drauf, es nochmal zu hören. Deswegen habe ich mir jetzt einen Fall ausgesucht, der wirklich schon sehr, sehr, sehr alt ist. Ich fand das mal interessant, da reinzublicken, auch wie die Rechtslage früher in Deutschland mal war. Deshalb habe ich euch einen Fall von 1796 mitgebracht. Das ist schon ein paar Jahre her, hat auch in der Eifel gespielt und ich hoffe, ihr findet den interessant. Bei diesem Fall habe ich jetzt tatsächlich mal nicht die Namen geändert, da ich denke, es ist so lange her, dass das eigentlich schon quasi historischen Charakter hat. Und wer sich dafür interessiert, findet vielleicht über die Namen und Orte noch mal etwas mehr raus, wer da etwas tiefer noch reinsteigen will. Also ausnahmsweise mal die Klarnamen, weil vermutlich keiner mehr von diesen Menschen und von den nächsten Verwandten mehr rechtliche Schritte einleiten würde, wenn jetzt doch etwas nicht ganz 100% richtig ist. Also springe ich mal in den Fall. Es ist das Jahr 1796. Die Eifel, eine raue und abgeschiedene Region, leidet unter wirtschaftlicher Unsicherheit und politischen Umbrüchen. Die Französische Revolution hat Europa in Aufruhr versetzt und auch die Dörfer und kleinen Städte der Eifel spüren die Nachwehen. In dieser Zeit des Wandels bildet sich eine Gruppe von Männern, die als Moselbande bekannt wird. Diese Bande, die durch Raub, Erpressung und Mord Angst und Schrecken verbreitet, beherrscht die Region. Johann Schiffmann, ein gescheiterter Tuchhändler, und Bastian Nikolai, ein Mann von Armut und Gewalt geprägt, führen diese Gruppe an. Sie sammeln eine Bande von verarmten und verzweifelten Männern um sich, die nichts mehr zu verlieren haben. Ihr Revier erstreckt sich entlang der Mosel und tief in die Eifel hinein, wo sie Bauern, Händler und Mühlenbesitzer überfallen. Doch der Mord an Familie Krones in der Sprinkermühle wird ihr Untergang sein. Die Sprinkermühle liegt abgeschieden bei Manderscheid, einem kleinen Ort in der Eifel. Johannes Krones, der Besitzer der Mühle, ist ein angesehener Mann in der Gemeinde. Mit seiner Frau, seiner Tochter und seinem Sohn führt er ein ruhiges, einfaches Leben. Doch in einer warmen Augustnacht 1796 dringt die Moselbande in die Mühle ein und zerstört dieses Leben auf grausamste Weise. Angeführt von Johann Schiffmann, getrieben von persönlicher Rache, überfallen die Männer die schlafende Familie. Schiffmann fühlt sich von Krones, der ihn öffentlich auf einem Markt beschuldigt und beleidigt haben soll, gedemütigt. Diese Nacht ist seine Gelegenheit zur Vergeltung. Die Bande schlägt Johannes Krones brutal nieder, während seine Familie entsetzt zusehen muss. Die Frau und die 23-jährige Tochter Anna versuchen zu fliehen, werden jedoch ebenfalls grausam ermordet. Auch der 7-jährige Matthias bleibt nicht verschont. Die Moselbande hinterlässt ein blutiges Massaker. Das eigentliche Ziel des Überfalls ist nicht der Raub, sondern Rache. Die Brutalität dieses Verbrechens erschüttert die gesamte Region. Johann Schiffmann, einst ein erfolgreicher Tuchhändler, verliert durch die politischen Unruhen und die wirtschaftliche Instabilität alles. Der Ruin treibt ihn in die Kriminalität. Schiffmann, intelligent, aber verbittert, hasst die Gesellschaft, die ihn verstoßen hat und sucht in der Gewalt einen Ausweg. Mit Gleichgesinnten, die ebenfalls alles verloren haben, bildet er die Moselbande. Bastian Nicolai, aufgewachsen in Armut, entwickelt früh eine Vorliebe für Gewalt. Als die französischen Truppen in die Region eindringen, schließen sich ihm weitere verarmte und entwurzelte Männer an. Nicolai ist für seine Skrupellosigkeit bekannt. Er ist es, der vorschlägt, keine Zeugen bei den Überfällen zu hinterlassen. Eine Entscheidung, die zur Ermordung zahlreicher unschuldiger Menschen, einschließlich der Familie Krones, führt. Die anderen Mitglieder der Bande haben ähnliche Lebensgeschichten. Einige sind ehemalige Soldaten, die nach den Kriegen keine Perspektive mehr haben. Andere sind Bauern, deren Höfe durch Krieg und Armut zerstört wurden. Diese Männer, von der Gesellschaft ausgestoßen, sehen in der Moselbande nicht nur eine Möglichkeit zu überleben, sondern auch eine Gelegenheit, ihren Hass auf das System auszuleben. Der Mord in der Mühle ist das grausamste Verbrechen der Bande, aber nicht das einzige. Schon Jahre zuvor beginnt die Moselbande mit ihren Raubzügen. 1794 überfallen sie eine Gruppe von Weinhändlern an der Mosel. Zwei Händler werden brutal ermordet, als sie sich zu wehren versuchen. Die Bande raubt die wertvollen Weinvorräte und verschwindet in den dichten Wäldern der Eifel. In Trierweiler plündern sie eine weitere Mühle. Die Familie des Müllers wird schwer verletzt, als die Bande mit großen Mengen an Getreide und Mehl entkommt. Dieser Überfall ruiniert die Familie fast, da die Mühle die Hauptversorgungsquelle der Region darstellt. Neben ihren Raubzügen erpresst die Bande Schutzgeld von Bauern und Händlern. Diejenigen, die sich weigern zu zahlen, werden brutal bestraft. Ein Bauer, der sich widersetzt, findet eines Morgens seine gesamte Ernte verbrannt vor. Die Moselbande verbreitet Angst und Schrecken. Die Moselbande ist nicht nur wegen ihrer Brutalität gefährlich, sondern auch wegen ihren weit verzweigten Netzwerks von Unterstützern. Einige Dorfbewohner, die in ständiger Angst leben, versorgen die Bande mit Informationen und Vorräten. Andere, die selbst in Not sind, betrachten die Moselbande als eine Art von Robin Hood-Figuren, die gegen die Reichen und Mächtigen kämpfen. Diese Unterstützung macht es den Behörden schwer, die Bande zur Strecke zu bringen. Nach dem Mord an der Familie Krones wächst der Druck auf die Behörden. Die Moselbande muss gefasst werden. 1797 gelingt es schließlich, Johann Schiffmann, Bastian Nicolai und weitere Mitglieder der Bande zu verhaften. Der Prozess, der 1799 in Koblenz stattfindet, zieht große Aufmerksamkeit auf sich. Es ist der größte Kriminalfall, den die Region je erlebt hat. Die Anklage umfasst zahlreiche Verbrechen: Mord, Raub, Erpressung und Körperverletzung. Der Mord an der Familie Krones steht im Mittelpunkt des Prozesses. Überlebende Zeugen und ehemalige Mitglieder der Bande legen erschütternde Geständnisse ab. Schiffmann versucht, seine Beteiligung herunterzuspielen und behauptet, der Mord sei ein Unfall gewesen. Doch die Beweise sind erdrückend. Seine Rolle als Anführer der Bande ist unbestritten. Bastian Nicolai zeigt hingegen keine Reue. Während des gesamten Prozesses bleibt er kalt und ungerührt. Er gibt zu, die Verbrechen begangen zu haben und erklärt, dass er sie erneut begehen würde. Diese Haltung trägt dazu bei, dass die Strafe besonders hart ausfällt. Am Ende des Prozesses werden 6 Mitglieder der Moselbande, darunter Johann Schiffmann und Bastian Nicolai, zum Tode verurteilt. Die Hinrichtungen finden öffentlich statt und sollen die Bevölkerung beruhigen. Weitere Bandenmitglieder werden zu langen Haftstrafen oder zur Zwangsarbeit auf den Galeeren verurteilt. Diese Strafen sollen die Region langfristig schützen. Die Moselbande hinterlässt eine tief verunsicherte Region. Viele Familien, die von den Überfällen betroffen sind, leben in ständiger Angst. Das Vertrauen in die Sicherheit und den sozialen Zusammenhalt der Eifel ist nachhaltig erschüttert. Besonders die ländliche Bevölkerung, die sich schon vorher oft von den städtischen Autoritäten im Stich gelassen fühlte, ist von der Brutalität dieser Verbrechen und der lang andauernden Straflosigkeit der Täter zutiefst betroffen. Viele Familien, die Glück gehabt haben, den Überfällen der Moselbande entkommen zu sein, fürchten dennoch jeden Tag, dass die Gewalt sie eines Tages doch erreichen wird. Selbst nach den Verhaftungen und Hinrichtungen blieben die Erinnerungen an die Terrorherrschaft der Bande lebendig. Es dauert Jahre, bis die Menschen wieder Vertrauen in die Behörden fassen. Für die Dörfer und Gemeinden entlang der Mosel und in der Eifel bedeutet das Ende der Moselbande aber auch der Beginn einer neuen Ära. Die Ereignisse rund um die Verbrechen und den Prozess führen zu verstärkten Bemühungen, die Region zu befrieden und die staatliche Autorität wiederherzustellen. Militärische Patrouillen werden entlang der Handelswege eingesetzt, um den ländlichen Gebieten mehr Sicherheit zu bieten. Außerdem führt die verstärkte Verfolgung von Kriminellen dazu, dass die Zahl der Banden in der Region zurückgeht. Obwohl der Prozess und die Hinrichtungen der Moselbande das Vertrauen in das Gesetz wiederherstellen sollen, bleibt die Eifel für viele Jahre von einer Atmosphäre der Vorsicht und des Misstrauens geprägt. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und die politischen Unsicherheiten, die durch den revolutionären Wandel in Europa verursacht werden, halten weiterhin an. Doch allmählich kehrt wieder Normalität ein. Die überlebenden Familien, deren Existenz durch die Verbrechen der Moselbande zerstört wurden, müssen sich wieder aufbauen. Einige, wie die Müllers-Familie in Trierweiler, die schwer verletzt überlebt hat, versuchen, ihre Höfen und Mühlen wiederherzustellen. Andere Familien verlassen die Region, unfähig, mit den schmerzhaften Erinnerungen an die Überfälle zu leben. Die Verbrechen der Moselbande und der daraus resultierende Prozess hinterließen auch langfristige Spuren in der regionalen Justiz. Der Fall der Moselbande führte dazu, dass die lokalen Behörden mehr Ressourcen in die Strafverfolgung investierten. Es wurden neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Kriminalität in ländlichen Gebieten eingeführt, darunter verstärkte Präsenz von Militär und Polizei. Zudem wurden die Menschen ermutigt, Verdachtsfälle schneller zu melden, um künftige Überfälle zu verhindern. Der Prozess selbst diente als abschreckendes Beispiel für andere potenzielle Banden und Verbrecher. Die öffentliche Hinrichtung der Anführer der Moselbande wurde weiterhin als symbolischer Sieg der Justiz über die Anarchie und das Verbrechen betrachtet. In den Jahren nach dem Ende der Moselbande gingen die Berichte über Überfälle und gewalttätige Banden in der Eifel stark zurück. Dies war auch ein Ergebnis der wiederhergestellten Ordnung und der entscheidenden Maßnahmen, die nach dem Prozess ergriffen wurden. Die grausamen Taten der Moselbande verblieben jedoch lange im Gedächtnis der Menschen. Noch Generationen später erzählten sich die Dorfbewohner die Geschichte der Familie Krones und der anderen Opfer, die in den Jahren des Terrors ums Leben gekommen waren. Diese Erzählungen wurden zu einem Teil der regionalen Folklore, als mahnende Erinnerung an die Gefahren von Gesetzlosigkeit und Gewalt. Das war ein alter Fall, aber ich fand ihn tatsächlich sehr interessant. Ich hoffe, ihr auch. Und passend dazu habe ich natürlich noch ein paar Hintergründe rausgesucht. Ihr hattet euch ja auch gewünscht, dass ich regelmäßig die rechtlichen Hintergründe beleuchte. Man hat natürlich jetzt rausgehört, dass es eine sogenannte Todesstrafe zu der Zeit gab. Deshalb habe ich da noch mal ein bisschen nachgeschaut. Und zwar war im Jahr 1796, in dem dieser Fall quasi stattgefunden hat, das deutsche Rechtswesen stark durch die Kleinstaaterei und das Fehlen einer einheitlichen Gesetzgebung geprägt. Es gab keine bundesweite Gesetzgebung für Mord. Da das Heilige Römische Reich deutscher Nation, das bis 1806 existierte, aus zahlreichen souveränen Staaten bestand, die jeweils eigene Gesetze hatten. Die Rechtslage in Bezug auf Mord konnte von Region zu Region erheblich variieren. Einflussreiche Rechtstraditionen waren das römische Recht, vor allem durch die Rezeption im späten Mittelalter, und das kanonische Recht der Kirche. Viele Regionen Deutschlands orientierten sich an den Vorschriften des Carolina, der peinlichen Gerichtsordnung von Kaiser Karl V. aus dem Jahr 1532, also ganz schön alter Kram. Die Carolina galt bis in das 18. Jahrhundert hinein als maßgebliches Strafrecht in vielen Teilen des Reiches. Dazu dann die Unterscheidung von Mord und Totschlag, das gab es also damals schon. Mord galt als vorsätzliche, heimtückische und grausame Tötung und Totschlag ein weniger vorsätzlich oder im Affekt begangene Tötung. Todesstrafe gab es tatsächlich für Mord, oft durch Enthauptung oder Hängen. Zusätzlich war Folter als Mittel zur Geständniserlangung zulässig, wenn Verdächtige nicht geständig waren oder keine klaren Beweise vorlagen. Mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert begann sich das Rechtssystem zu ändern. Menschenrechte und humanistische Ideen gewannen an Einfluss und es gab zunehmend Kritik an der Praxis der Folter und der schweren Strafen des Strafrechts. Allerdings dauerte es noch bis in das 19. Jahrhundert, bis eine umfassende Reform des Strafrechts stattfand. Eine wichtige Reform, die bald nach 1796 in Deutschland relevant wurde, war der Einfluss des Court Napoléon, der nach den napoleonischen Eroberungen ab 1804 in weiten Teilen Deutschlands eingeführt wurde. Dieser Kodex führte ein vereinfachtes, zentralisiertes Rechtssystem ein und machte in vielen Regionen Deutschlands ein Ende der Anwendung von Folter und grausamen Strafen. Das waren tatsächlich alles quasi neue Infos für mich. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit schon mal befasst habt. Deshalb habe ich mir den Fall auch ausgesucht, weil ich es wirklich interessant fand, wie das zu anderen Zeiten gehandhabt wurde und dass es damals schon, also die Carolina ist ja aus dem Jahr 1532, damals gab es schon die Unterscheidung Mord und Totschlag. Also so lange gibt es das schon. Fand ich wirklich interessant. Ich hoffe, ihr auch. Ich würde jetzt gar nicht so viel Nachgeplänkel machen. Ich meine, dieser Fall ist uralt. Da gibt es jetzt gar nicht so viel zu besprechen. Es ist wahrscheinlich ein Fall, der stellvertretend ist für diese Zeit, so wie es sich anhört, da dort die Banden wirklich Überhand genommen haben. Wahrscheinlich in ganz Deutschland, nicht nur in der Eifel. Aber dieser Fall ist eben speziell aus der Eifel wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder ein paar schöne Sternebewertungen hinterlasst. Das habe ich ja schon auf Insta mal angesprochen gehabt, dass warum auch immer ein paar einzelne Bewertungen die Durchschnittsbewertung extrem runtergezogen haben. Ich freue mich trotzdem, wenn es euch gefällt, hinterlasst gerne Bewertungen, Kommentare, schreibt mir gerne. Wenn ihr auch Inspirationen habt zu anderen Fällen oder Fälle, die ihr mal von mir besprochen haben wollt, schickt mir das gerne. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder. Tschüssi!